Ich möchte noch kurz mit uns beten. Herr Vater, ich danke dir für all das, was du Großes an uns getan hast. Danke, dass wir jetzt Gottesdienst haben und danke, dass du jetzt reden willst. Und ich bitte dich, dass du das tust, dass du unsere Herzen offen machst für dich und dass wir hören, dass wir zuhören, dass es ja, uns vielleicht wieder klar macht, was du Großes für uns getan hast und uns das, was für die Woche mitgibt. Und ja, dass wir das nicht, alles, was wir tun, nicht zu unserer Ehre tun, sondern zu deiner Ehre. Amen. Ja, wer die letzten Wochen vielleicht mal ab und an im Gottesdienst war, der hat schon mitbekommen, es geht um Glaubenshelden. Und Daniel hat es schon angekündigt, der Name Ruth wird heute fallen. Und wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann und vielleicht ein bisschen Bibelwissen hat, ne, da kannst du schon denken, es geht um Ruth, ja, die aus dem Alten Testament. Ja, und ja, in der Tat, die Glaubensheldin von heute ist Ruth. Und wenn jetzt bei dir die Alarmglocken nicht angehen, dann ist es kein Wunder. Ruth ist keine Berühmtheit. Ich war selber erschrocken, als ich mir mal die Zahlen angeschaut habe. Sie scheint fast komplett in der Bibel unterzugehen. Denn obwohl es ein ganzes Buch gibt im Alten Testament, ja, im ersten Teil der Bibel, das nach ihr benannt ist, kommt ihr Name nur 13 Mal in der gesamten Bibel vor. 13 Mal, einmal im Neuen Testament. Im Vergleich, Uriah, ich habe eine kleine Statistik mitgebracht, also Raffis Glaubensheld von vor einem Monat, kommt 27 Mal, also doppelt so oft wie Ruth in der Bibel vor. Und jetzt auch selbst so unter den Frauen, ne, wo man sich ja immer sagt, ja, die Frauen sind so wenig, aber ja, egal. Sarah, die Frau von Abraham, kommt 59 Mal in der ganzen Bibel vor. Und selbst eine der schrecklichsten Herrschaftsgestalten, die die Bibel so kennt, hier Königin Isabel, so Game of Thrones mäßig, die hat 10 Auftritte mehr als Ruth. Also wenn Ruth Instagram gehabt hätte, dann hätte sie vielleicht nur 20 Follower gehabt. Während König David vor seinen Millionen Fans postet, der hier übrigens die Statistik total sprengen würde. Warum sage ich das? Obwohl Ruth keine Berühmtheit war, ist sie zumindest für mich trotzdem ein Vorbild, also eine echte Glaubensheldin. Und vielleicht geht es dir wie mir und meinen stillen, unausgesprochenen Gedanken und du denkst jetzt, finde ich kacke. Ich hätte gern Vorbilder, die berühmt sind, ja, so richtige Fanlieblinge. Dann kann ich in voller Eifer nachfolgen und selbst auch berühmt und beliebt werden. Ja, nee. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen persönlicher Größe und Wichtigkeit bei Jesus. Manchmal ist nicht der große Kronleuchter die wichtigste Lampe, sondern das kleine Nachttischlicht, das man unbedingt braucht, um sich nicht den Fuß zu stoßen, wenn man nachts mal aufs Klo will. In Ruths großem Heldenmoment, von dem wir jetzt gleich lesen werden, stand sie vor keiner Menge Menschen. Es war keine Filmkamera auf sie gerichtet, in dem sie mit einem heroischen Blick hätte schauen können. Sie wusste wahrscheinlich noch nicht mal, dass ihre Geschichte mal aufgeschrieben werden würde. Ruths großer Moment geschieht unter 4 Augen. 2 davon gehören ihr selbst. Sie ist eine Frau, mit der Gott seine Weltgeschichte, seine Heilsgeschichte schreibt. Ruth, Achtung Spoiler, ist die Ur-Ur-Oma von König David, also dem hier mit den Millionen, und somit ist sie auch die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma und so weiter von Jesus. Sie kommt aus der Linie des Erlösers höchstpersönlich. Sie ist eine Besonderheit ohne Berühmtheit. Und das ist doch auch was, oder? Ich muss nicht berühmt sein, ich muss nicht irgendwie besonders groß sein, einen großen Namen haben, damit Gott seine Weltgeschichte mit mir schreibt. Egal, wie klein du dir vorkommst, wie klein dir vielleicht auch die Momente deines alltäglichen Lebens vorkommen, Gott schreibt wahrscheinlich gerade Geschichte mit dir. Bei Gott bist du so groß, wie du bei Menschen nie werden kannst. Und Seitenbemerkung, irgendwie muss da was dran sein, wenn uns das auch bei den letzten Glaubenhelden immer wieder begegnet ist. Ohne Krisen bräuchte es keine Helden und ohne Glaubenskrisen bräuchte es keine Glaubenshelden und deswegen geht Ruths Geschichte eine tragische Vorgeschichte voraus. Ich erzähle die kurz zusammengefasst und dann schauen wir uns mal den Text an. Also stell dir vor, du bist Ruth, ein junges, hübsches Mädchen, ja, wohnst in Moab. Und dann begegnest du irgendwann auf der Straße einem jungen Mann und du freundest dich mit ihm an und zack, ja, schon ist es passiert. So ist es halt im Leben. Erst traut man sich, dann vertraut man sich und schon lässt man sich trauen. Du hast ihn geheiratet. Und du, während du ihn und seine Familie kennenlernst, merkst du, was eigentlich für eine Tragödie in seinem Leben steckt. Seine Familie kommt gar nicht von hier. Ja, die kommen aus einem anderen Land, aus Juda, was übrigens Moabs Erzfeind ist. Und sie mussten in einem sehr schmerzhaften Prozess ihre Freunde und alles, was sie dort hatten, zurücklassen. Weil es nicht mehr genug zu essen gab, Hungersnot und ja, Juda hat es nicht mehr geschafft, seine Bürger zu versorgen. Deswegen sind sie überhaupt hier in Moab gelandet. Und kaum sind sie dort angelangt, ja, also bevor du als Ruth überhaupt diesen jungen Mann kennenlernst, stirbt der Vater der Familie. Und das Leben muss für die Familie trotzdem irgendwie weitergehen, trotz der Trauer. Und so haben die Söhne dich, also der eine Sohn dich und der andere eine gewisse Orpa geheiratet. Aber dann kommt es noch schlimmer. Dein Mann stirbt. Und auch der Mann von Orpa. Deine Schwiegermama, die heißt übrigens Naomi, hat plötzlich gar keine Familie mehr. Nur noch ihre Schwiegertöchter, Orpa und dich. Und an diesem Punkt ist sie so am Boden zerstört, also Naomi, dass sie wieder in ihr Heimatland Juda zurück will, weil sie einfach keinen Ort mehr hat, wo sie sein kann. Du und Orpa, ihr kommt erst mit, aber dann sagt Naomi das, jetzt kann die Bibel aufgeschlagen werden, Ruth 1. Aber Naomi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden können? Dazu muss man verstehen, es gab so ein bisschen den Brauch, dass der nächste Verwandte eine Witwe geheiratet hat. Also irgendein Onkel oder so, ja genau. Kehrt um, meine Töchter, und geht hin. Denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne geboren würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie, also Naomi, aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deine Schwägerin nach. Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. That's it. Die Einstellung dieser letzten beiden Sätze, das ist die Einstellung, die Ruth zur Glaubensheldin macht. Ruth ist mit anderen Menschen, mit einem anderen Glauben, mit einem anderen Volk aufgewachsen und ich weiß nicht, wie viel Mut es für dich und mich brauchen würde, um uns mit unserem Leben auf ein neues Volk, eine neue Umgebung einzulassen und vor allem auf einen Gott, den Naomi hier verantwortlich für ihr ganzes Leiden macht. Was bei Ruth zu sehen ist, ist vollkommene Hingabe. Ruth geht all in. Also ich bin ein schrecklich schlechter Pokerspieler, vor allem weil man mir jede einzelne Karte, die ich auf der Hand habe, vom Gesicht ablesen kann. Aber eins habe ich verstanden. Wenn man all in geht, dann ist das keine Sache, die man mal locker mitten im Spiel aus dem Ärmel schüttelt. Wer es nicht kennt, in diesem Moment, wo man all in geht, setzt man seinen gesamten Einsatz aufs Spiel. Es ist alles oder nichts. Meistens verbunden mit letzter Verzweiflung. Gleichzeitig einer gewissen Hoffnung auf einen ganz großen Gewinn. Und ich glaube, in genau so einer Situation befand sich Ruth. Letzter Verzweiflung, aber gleichzeitig Hoffnung auf einen großen Gewinn. Und dieses All-In-Gehen, das nennen Christen manchmal Hingabe. Und weil das der Heldenmove von Ruth war, deswegen möchte ich heute mit uns darüber nachdenken. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich begraben werden. All in ist all in. Ruths Hingabe ist ganzheitlich. Sie betrifft ihr ganzes Leben, ihr Volk, ihren Glauben, die Menschen, die sie um sich hat. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie das ankommt, wenn da im Inneren, ja, beim inneren Empfänger dieses Wort Hingabe erscheint. Hingabe ist jetzt nicht gerade beliebt, ja, vielleicht so knapp über Unterwerfung. Es hört sich nach Aufgeben, Verlieren an und niemand möchte Verlierer sein, oder? Wenn in einer gewissen Wettbewerbskultur nie aufgeben, nicht nachgeben und sich selbst durchsetzen, Leitsätze bilden, scheint Hingabe undenkbar. Und hier ist der Punkt, wo sich das Pokerspiel von Gottes Pokerspiel unterscheidet. Ruth gibt sich nicht auf, Ruth überlässt sich nicht irgendeinem blinden Schicksal. Sie gibt sich dem allmächtigen Schöpfer der Welt selbst hin. Rick Warren schreibt mal, sich Gott hinzugeben ist keine passive Resignation, kein Fatalismus und auch keine Entschuldigung für Faulheit. Genauso wenig geben wir unsere Fähigkeit zu denken auf. Ich weiß nicht, wer die Geschichte von Josua kennt. Josua gab seine Pläne auf und das Paradoxe, der Sieg kommt durch die Kapitulation vor Gott. Wer sich Gott hingibt, braucht sich niemand anderem mehr zu beugen. Hingabe klingt nach so einer großen Sache, aber ich bin überzeugt, dass sie im Kleinen beginnt. Ja, wie bei Ruth, da wo keiner hingeschaut hat und im Moment unter vier Augen. Luther meinte mal, eine Melkerin kann zur Ehre Gottes Kühe melken. Jede Aktivität kann in der Hingabe an Gott geschehen, wenn wir sie für Gott machen. Manchmal, es gibt so ein kleines Gebet, was ich manchmal bete, so wenn irgendeine Aktivität ansteht, so irgendwie, wenn ich lernen muss oder irgendwas. Papa, ich möchte jetzt für dich auf diese Klausur lernen. Ich möchte es zu deiner Ehre machen. Ich möchte für dich jetzt diese und jene Vorbereitung treffen. Da kannst du ruhig mal deine eigene Tagesaktivität einsetzen, bevor du sie angehst und mal schauen, was passiert. Zu wechseln. Gut, machen wir kurz Pause. Jetzt, ja, sehr gut, danke Johann. Also, ja, ruhig mal die eigene Aktivität einsetzen. Herr, ich möchte jetzt zu deiner Ehre für meine Familie kochen, mit den Kindern spielen, mit dem Kunden hier reden, was auch immer. Und mal schauen, was passiert. Ich wette, man kann gewisse Sachen nicht machen, wenn man das vorher betet. Aber für mich liegt hier eine große Gefahr von Verwechslung. Denn Hingabe ist nicht, dass ich mich wie ein Marathonläufer irgendwie abrackere, um Gott zu gefallen. Hingabe ist stattdessen, dass ich mich selbst ihm zur Verfügung stelle, um quasi eine Runde mit ihm spazieren zu gehen. Gott ist nicht beeindruckt von unseren Marathonrunden. Er möchte Spaziergänge mit dir laufen. Er möchte dich ganz. Ja, wie Ruth sagt, du bist mein Gott. Dein Gott ist mein Gott. Du kannst mich haben. Hier bin ich und zeig du mir, wo ich mit dir hingehen soll. Es ist cool, Gott seine Zeit, seine Kraft, seinen Einsatz und seine Gaben zu geben. Aber was, wenn ihm all das vielleicht sekundär ist und er vor allem dich ganz haben möchte? Dass du dich ihm hingibst. Ja, Zeit hat Gott genug, er ist ewig, aber dich hat er nur einmal. Und für manch einen ist der Gedanke dieser ganzheitlichen Hingabe vielleicht beruhigend und tröstlich, aber ich kann mir auch vorstellen, wie für andere, dass er beängstigend ist. Weil, und das ist auch Wahrheit, Leben mit Gott ist nicht nur angenehm. Und deswegen, nach Hingabe ist ganzheitlich, hier der zweite Punkt, Hingabe zu Gott ist freiwillig. Diese Geschichte ist das beste Beispiel. Opa dreht aus freien Stücken wieder um. Sie geht wieder zurück. Ruth entscheidet sich für 100% Hingabe. In seinem Brief an die Gemeinde in Rom, ja, da hat Paulus der Gemeinde gerade 11 Kapitel komplizierteste Theologie
der ganzen Bibel überhaupt über die Rübe gezogen. Und dann kommt ganz am Anfang von Kapitel 12 dieser eine Satz. Ich ermahne, könnte auch sagen, ermutige euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, das ist der Satz, den man beim Auswendiglernen gerne mal vergisst, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib, also euren Körper, hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das klingt jetzt schon wieder schrecklich kompliziert. Aber dahinter steckt die Vorstellung des Tieropfers, ja, auch aus dem Alten Testament. Ob Tieropfer jetzt eine gute Idee ist oder nicht, darüber soll es gar nicht gehen. Aber die Grundidee ist erstmal die, wenn man Gott Dankbarkeit zeigen möchte, so sich ihm hingeben möchte oder auch irgendwie Schuld vor Gott bringen möchte, dann verbrennt man stellvertretend für sich ein Tier auf so einem großen Klotz, nennt sich Altar. Und hier zieht jetzt Paulus die Parallele und sagt, dass wir wie so ein Tier auf dem Klotz werden sollen. Heilig, da kann man sich vielleicht noch was vorstellen, ja, irgendwie für Gott besonders. Gott wohlgefällig, so dass es Gott gefällt, ja. Aber dann kommt das erste der drei, vielleicht erinnert euch noch, lebendig. Und der, wer jetzt scharf nachgedacht hat, der denkt, Moment mal, lebendiges Opfer, das wird da verbrannt, das stirbt da, das ist tot. Das ist doch ein Widerspruch, oder? Aber was Paulus damit sagen möchte, ein lebendiges Opfer könnte theoretisch vom Altar runterhüpfen, ja, tschüss und auf Nimmerwiedersehen. Aber darum geht es, dass wir freiwillig auf diesem Klotz bleiben. Freiwillig, und ich übertrage das jetzt auch mal für mich, so vielleicht auch die Leiden des alltäglichen Lebens aushalten. Beispiel von mir, Musik, dass ich Musik höre oder mich mit YouTube volltröhne, wenn ich das Leid meiner Gedanken nicht aushalten kann. Lebendiges Opfer sein heißt hier, in diesem Beispiel, ich halte es aus für Gott freiwillig, weil ich es möchte. Für Gott zur Verfügung stehen als ein lebendiges Opfer. Und Gott wird nie deinen Willen brechen, sondern er wird um dich werben. Er wirbt um dich, dass du dich aus freien Stücken hingibst. Du kannst Ja sagen, du kannst auch Nein sagen. Opa sein oder Hut sein. Hingabe für Gott ist eng verbunden mit dem Dienst an Menschen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber hier bei Ruths Entscheidung sind zwei Sachen ganz eng miteinander verwoben. Ja, so diese Ruths Entscheidung für Naomi, für den Menschen und für Gott. Für, ja, dein Gott ist mein Gott. Ihre Entscheidung, Naomi zu begleiten, ist gleichzeitig die Entscheidung, an diesen Gott zu glauben. Das eine geht mit dem anderen einher, wie im Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Gemeinde dient nicht Events, Listen oder Mitarbeiterkreisen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Vers aus Römer von gerade erinnert. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gemeinde dient zuallererst Gott und dann gleich danach Menschen. Und die Heldenhaftigkeit Ruths zeigt sich in dem Moment, wo sie zu einer verlorenen Seele sagt, ich gehe mit dir mit. Und wo Gemeinde sich gegenseitig sagt, ich begleite dich, wächst sie zueinander und hin zu Gott. Nicht, dass Ruth Naomi retten will. Nein, ich denke, sie weiß ganz genau, dass sie das nicht kann. Aber ihre Hingabe zeigt sich in der Begleitung ihrer wahrscheinlich depressiven oder verbitterten Schwiegermutter. Auch wenn sie sich vielleicht nicht gegenseitig retten können, können sie sich gegenseitig auf den allmächtigen Gott verweisen, der selbst retten kann, wenn die eine oder andere es vielleicht nicht mehr glauben oder wahrnehmen möchte oder kann. Und dann das Letzte, das Vorletzte. Hingeben nicht ohne Ablegen. Ich habe mir mal so ein bisschen angeschaut, was Ruth, Opa und Naomi so mit sich rumtragen. Ja? Jeder Mensch hat ja so sein Päckchen, das er mit sich rumträgt. Und je nachdem, was im Päckchen ist, fällt es dir vielleicht unterschiedlich schwer, es loszulassen oder auch nicht. Und Dinge, die Ruth in ihrem und Opa so in ihrem Päckchen haben, das ist zum Beispiel ihr Umfeld, die Sicherheit, die das Umfeld bietet. Ja, für Ruth war Sicherheit in Moab, das kannte sie. Juda, das neue Land, da hatten sie mit nahezu gar keine Chance zu rechnen. Da kann alles auf sie zukommen. Das ist sozusagen, sie hat ja ihre Komfortzone sozusagen auch mit. Familie, das sind Brocken. Also ich verstehe, wie schwer diese Entscheidung für Ruth und Orpa gewesen sein muss, die Familie in Moab loszulassen. Aber das kommt vor. Ich behaupte auch in unserem Leben. also spätestens wenn man auszieht oder ein Familienangehöriger stirbt. Und Freunde. Also ich vermute auch, dass ihr gesamtes soziales Umfeld, ihre ganzen Freunde in Moab waren. Und da gibt es diesen tollen Vers in Prediger, Steine zerstreuen hat seine Zeit, wie auch das Sammeln von Steinen. Und der Jude versteht hier unter Steinen Freunde, kostbare Steine, ja, das sind Freunde. Und es hat seine Zeit, diese Freunde zu bewundern, es hat aber auch seine Zeit, sie loszulassen. Und weil Ruth sich komplett hingegeben hat, kann sie dieses Päckchen ablegen. Naomi selbst hat von dem, was Ruth in ihrem Päckchen hat, nichts so wirklich drin. Sie hat da nichts zu verlieren. Ja, Familie hat sie nicht in Moab, Freunde hat sie wahrscheinlich auch nicht so sehr in Moab gehabt wie zu Hause und Sicherheit schon gar nicht mehr, nachdem alle ihre Familie gestorben war. Aber wenn man die Geschichte liest, dann merkt man, dass Naomi selbst von ja, was anderes mit sich rumschleppt. Was sie hat, ist so eine Bitterkeit. Ja, es kam ein Schicksalsschlag nach dem anderen und nach dem ersten hat sie sich vielleicht wieder aufgerabbelt, aber nach dem dritten, da hat sich das alles angestaut und wurde zur Bitterkeit. Schreibt sie in Vers 12, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Das ist Zynismus. Und später nennt sie sich dann auch selbst Mara, also die Bittere. Und dann kommt diese menschliche Antwort, Gott ist gegen mich. Denn deine Hand hat mich getroffen. Des Herrn Hand hat mich getroffen. Also sie fühlt sich regelrecht von Gott verprügelt. Warum tust du mir das an? Und in diesem Moment ist Naomi noch nicht bereit, ihr Warum Gott loszulassen. Und da sind wir ganz schnell bei Schuld. Vielleicht denkst du jetzt, hä, warum Schuld? Naja, Schuld ist nicht nur das, was ich irgendwie falsch gemacht habe, sondern auch das, wo andere mich verletzt haben. Vielleicht schon vor Jahren oder Jahrzehnten und du trägst es noch immer mit dir herum. Bei Naomi ist es die Unversöhnung mit Gott. Sie fühlt sich ja, von ihm verletzt. Und dafür, da kommt gleich das Nächste. Um ihre Schuld loszulassen, muss sie auch loslassen, Recht zu haben. Und Naomi kann all diese Dinge nicht ablegen. Sie schleppt ihr Päckchen bis nach Juda, ihren Ärger, ihre Bitterkeit. Ich weiß nicht, was in deinem Päckchen ist und wie leicht es dir fällt, es abzulegen, aber ich weiß, Gott lässt auch selbst Naomi, im Folgenden Gutes widerfahren. Gott spannt auch die verbitterte Naomi in seinen Heilsplan ein. Schon ohne, dass Naomi losgelassen hat, dass ihr Päckchen abgelegt hat. Warum ist das so? Ich glaube, das ist so, weil sie trotzdem diesen ersten Schritt, ja, diesen Schritt nach Juda, im Glauben an Gottes Souveränität getan hat. Sie sagt, das Herrn Hand hat mich getroffen und ein paar Verse später dann voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Irgendwo in ihr hält sie trotzdem an einem souveränen Handeln Gottes fest, auch wenn sie es selbst gerade nicht für gut heißen kann. Trotz all der Bitterkeit, dem Warum Gott, sogar der Schuld, spannt Gott sie nicht aus seinem Heil aus, das er für sie geplant hat. Und es ist dann später Ruth, die ja gerade in diesem Entscheidungsmoment ihr Päckchen abgelegt hat, die Naomi helfen kann, ihre eigene Bitterkeit abzulegen. Gott befähigt Ruth, Naomi zu helfen, indem sie selbst zuerst ihr Päckchen ablegt. Versuche heute, die eine Sache bei Gott abzulegen, die du mit dir herumschleppst, und indem es für dich leichter wird, hilfst du anderen. Ruth erweist großen Mut und geht ein hohes Risiko an. Und es wird sich später auszahlen für sie. Ruth findet einen Mann, Boas. Und weil sie eine Witwe ist und Boas sie als nächster Verwandter aus ihrem Witwenstand herauslöst, nennt man ihn auch einen Löser. Boas, er löst sie. Kannst du mal die letzte Folie anmachen? Danke. Boas erlöst sie wortwörtlich. Nicht, weil die Geschichte zeigen will, dass immer der Mann die Frau retten muss, nein, sondern weil sie zeigen will, wie später einmal ein Mensch alle anderen retten wird. Ja, erst ging es jetzt gerade so um die Hingabe von Ruth, aber jetzt geht es mir nochmal um die Hingabe Gottes, die hier in dieser Geschichte, wenn man die nächsten Kapitel liest, so sichtbar wird. Boas und Ruth werden Urgroßeltern von Jesus. Und das Gleiche, was der Löser Boas für Ruth ist, ist der Löser Jesus für die Menschen, für alle Menschen. Und weil ich die Parallele so cool fand, habe ich mir dann mal angeschaut, was so alles über ihn geschrieben wird. Und ich denke, genau das tut auch Jesus für uns. Naomi nennt Boas den Ruheplatz in Kapitel 3. Also ihn zu heiraten, diese innige Verbindung, diese Beziehung zu Boas zieht Naomi gleich damit, dass sie selbst einen Ort der Ruhe finden kann, einen Ort, wo sie sicher vor der Tragödie ist, ihres Lebens ist und all ihren Problemen. Boas gibt eine große Summe für Ruth aus. Während der Verhandlung muss Boas sich gegen einen Konkurrenten durchsetzen, der aber gar nicht eigentlich um Ruth buhlt, sondern um das Feld. Und Boas erwirbt das Feld aus wahrer Liebe zu Ruth. Und er verkündigt es vor der ganzen Stadt. Er zeigt allen Menschen, dass er zu Ruth, der Ausländerin und Witwe, die damals in damaligen Köpfen nicht viel galt, steht. Er steht zu ihr. Und er hat es gezeigt. Und er hat sogar als Bezeugungsgegenstand seinen Schuh ausgezogen. Ja, komischer Brauch. Aber egal. Jetzt überleg mal. Ruth kannte Jesus noch nicht und wusste auch nicht, dass er für sie am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Sie hat höchstens von Scott hat sie vielleicht die Geschichten gehört, die Naomi erzählt hat, die Gott damals an Israel in Ägypten getan hat. Aber du und ich, wir haben diesen ultimativen Liebesbeweis. Wir können nachlesen, ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gott hat es schon längst für dich bewiesen. Er ist für mich und dich all in gegangen, indem er für dich und mich gelitten hat, was du und ich verdient hätten, um zu zeigen, dass der Weg bis zu Gott nicht weit ist und wie sehr er uns liebt. Und wenn wir uns hingeben, dann nach dem Motto von 1. Johannes 4,19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und nochmal zurück zum Poker. Wie ist es bei dir? Bist du vielleicht wie bei Ruth, ja, so eine Lage vollkommener Verzweiflung, oder wie bei James Bond, kennt ihr das aus Casino Royale, wo der dann alles reingibt? Also hast die Hoffnung so auf einen ganz großen Gewinn. Vielleicht ist es genau dann an der Zeit, all in zu gehen, sich selbst Gott ganz hinzugeben. Alles, was Ruth macht, ist loszugehen, den ersten Schritt zu gehen. Ich wünsche uns diesen Mut, all in zu gehen, und wenn es auch in der allerkleinsten Situation dieser Woche ist. Ich bete noch kurz. Herr Papa, ich danke dir, dass du uns diese Glaubensheldin gegeben hast, dass du uns ja die Geschichte von Ruth gegeben hast. Und ich danke dir auch, dass du deinen Sohn auf diese Erde geschickt hast, der für uns gestorben ist, auferstanden ist, dass wir jetzt Ostern feiern werden. Ich bitte dich, mach das in unserem Leben Realität. Amen.